Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 167 des Swimcast, der einzige Podcast mit Chlorgarantie. Mein Name ist Anne und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid zur inzwischen vierten Saison dieses kleinen, aber feinen Hörspiels rund um den besten Sport der Welt, nämlich rund um den Schwimmsport. Ja, und gucken wir doch mal, was ich in der Vorbereitung für diese Episode hier so Schönes zusammengeschustert habe. Zuallererst mal möchte ich sagen, in der Vorbereitung war es dann so, dass es irgendwann klar wurde, ey, das ist inzwischen die vierte Saison, beziehungsweise 4 Jahre sind fast rum. Es war, glaube ich, der Herbst 2020, als das hier angefangen hat. Also machen wir jetzt irgendwann in den kommenden Monaten 4 Jahre voll und decken jetzt die vierte komplette Saison inzwischen ab. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Spielchen hier so lange durchhält und so viele begeisterte, interessierte, engagierte Zuhörer findet, die sich immer wieder auch mal kritisch äußern, aber auch ganz viele lobende Worte dabei haben. Vielen, vielen Dank und umso herzlicher begrüßt euch hier der alte Mann hinter dem Mikrofon und bedankt sich fürs Einschalten. Ja, und der Anfang in dieser Episode, der ist relativ einfach, denn apropos alter Mann, der ist nämlich noch relativ flott im Wasser unterwegs. Letztes Wochenende gab es in Bad Bramstedt den Flutlichtpokal im Freibad auf der 50 Meter Bahn und da hieß es für mich selber über die 50 Meter Rücken in die Badehose zwängen und die Startbrücke betreten. Morgens um 10 am Samstag war ich noch in Griechenland unterwegs, abends um 20.45 Uhr, keine 11 Stunden später, hieß es dann nach 32,8 0 Sekunden, 50 Meter Rücken erfolgreich bewältigt und das heißt Platz 7 der deutschen Bestenliste über 50 Meter Rücken auf der Langbahn in der offenen Klasse. Ich bin unfassbar stolz drauf und vielleicht reicht's ja für die deutschen Meisterschaften am Ende des Jahres. Hö. Naja. Nicht zuletzt war diese Zeit aber auch möglich dank des Hauptsponsors dieser Unterhaltungssendung, nämlich dank Speedo. Denn die gute Laser Racer Hose hat mal wieder bewiesen, dass sie nicht nur in der Wettkampfsaison, also im High Noon, wenn es um die absoluten Spitzenzeiten geht, ein zuverlässiger Partner an der Seite ist, sondern es ist tatsächlich ein ganz Jahrescarbon. Der passt nämlich in Best Shape genauso wie in Bad Shape oder im Preseason Body. Das Anziehen hat etwas länger gedauert, aber er sitzt immer noch wie eine zweite Haut. 2 Anläufe hat es gebraucht, bis ich drin war und dann ging es aber auch wirklich los im Wasser. Geradeaus schwimmen, das muss man hier tatsächlich noch selber, aber Wasserlage, Kompression auf absolut höchstem Niveau ist gesorgt. Wasserlage, Achtung Wortspiel, nicht nur auf höchstem Niveau, sondern auch im Wasser liegt ihr ganz weit oben. Es bleibt dabei, ich habe nichts Schlechtes darüber zu sagen und kann es nur weiterempfehlen. Schaut mal rein beim Partner dieses Podcastes bei Speedo, da findet ihr mit Sicherheit auch etwas für euren Trainings- oder Wettkampfalltag. Wie lief es sonst so im Sommer? Ja, die letzten 8 Tage waren eigentlich das absolute Highlight mit nochmal Urlaub in Griechenland auf Chalkidiki, ein wunderschönes Fleckchen Erde am Mittelmeer, genauer genommen an der Ägäis. Dort fand dann auch das Einschwimmen für den Wettkampf statt, 2x2 Kilometer, hat offensichtlich nicht geschadet. Das heißt also, erst Freiwasserschwimmen, dann im Becken. Das kann man schon mal machen, da kommt im Becken trotzdem was Gutes raus und mit einem kleinen Augenzwinkern, Florian, wenn du mal Tipps brauchst Richtung LA 2028, da soll es ja die gleiche Reihenfolge sein, ruf gerne an, melde dich gerne bei mir. Ansonsten gab es noch tatsächlich dann auch am Wochenende im Wettkampfbecken 2 Pokale, einen Silber, einen Bronze und kurz nach 22.20 Uhr war dann der Wettbewerb auch vorbei und das war ein sehr, sehr guter Saisoneinstieg für mich persönlich. Ziemlich erfolgreich. Ich hoffe, ihr seid ähnlich motiviert und ähnlich gut in die neue Saison 2024-25 gekommen. Und damit werfen wir einen Blick voraus auf das, was uns vielleicht in den kommenden 11-12 Monaten erwartet. Wir werden mit den Weltmeisterschaften in Singapur 2025 enden, aber auf unserem Weg liegen noch einige andere Wettkampf-Highlights. Dazu gehört auf jeden Fall wieder die ganzen deutschen Meisterschaften, sprich eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft, mit der es losgehen wird, dann ein DMSJ-Finale, eine deutsche Meisterschaft, Mannschaftsmeisterschaft Schwimmen, die erste Bundesliga, es wird deutsche Jahrgangsmeisterschaften geben, deutsche Meisterschaften. Gerüchteweise sollen die zwischen dem 1. und 4. Mai stattfinden und dann gibt es noch die Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Budapest im Dezember, Junioren-Europameisterschaften, die Universiade wird im Sommer sein, also es ist für reichlich Schwimm-Entertainment gesorgt und da werden wir hier gemeinsam ein Auge drauf werfen und das alles im Blick behalten und schauen, wie sich die Deutschen Asse nach ihren famosen Auftritten in Paris bei den Olympischen Spielen jetzt weiterhin schlagen werden. Im Swimcast selbst wird es auch die ein oder andere Veränderung geben. Wir werden ein paar Diskussionsformate oder wir werden ein Diskussionsformat hoffentlich etablieren, wo ich mit einem interessanten Gesprächspartner immer mal wieder kontroverse Meinungen diskutieren werde. An geeigneter Stelle wird es da dann demnächst mehr Informationen geben. Außerdem möchte ich gerne die Wettkampfberichterstattung etwas verbessern und aufs nächste Level hieven und ganz vorne auf der Agenda steht, dass noch mehr Schwimmerinnen und Schwimmer und noch mehr Beteiligte des Schwimmsports hier zu Wort kommen sollen. Was erwartet uns ganz konkret heute in dieser Folge? Wir werden schwimmende Musiker in der Wissenschaft der Woche begrüßen. Wir werfen einen Blick in die Wechselbörse, denn da gab es reichlich Umzugswagen und Umzugskartons, die durch die Gegend gefahren sind und gepackt worden sind, und werfen einen Blick auf die letzten Wettkampfwochen. Und damit steigen wir ein in die News der vergangenen Wochen. Und die Nachrichten der vergangenen Wochen waren ganz maßgeblich geprägt von der Wechselbörse. Es gab reichlich Bewegung auf der schwimmerischen Landkarte, auf der deutschen schwimmerischen Landkarte, ganz getreu dem Motto neue Saison, neues Glück. Gibt es einige Aktive, die sich an einem neuen Heimatort ihr sportliches Glück jetzt suchen. Allen voran natürlich, damit haben wir die Saison letztes Jahr eigentlich beendet, mit dem Interview von Maja, die verkündet hat, dass es für sie jetzt ab sofort ab August in Magdeburg beim dortigen SCM weitergehen wird. Unter der Leitung von Bernd Berghahn und Norbert Warnatsch wird sie sich der Trainingsgruppe oder hat sich jetzt auch der Trainingsgruppe rund um Isabel Goser und Leonie Mertens und Lukas Mertens und Olli Klement, Florian Wellbrock, all den großen Granden angeschlossen und möchte dort jetzt die nächsten sportlichen Ziele erreichen. Aber Maja ist beileibe nicht der einzige Neuzugang in Magdeburg, denn dort gibt es jetzt eine Leistungsakkumulation, möchte ich fast nennen, wie es sie schon sehr, sehr, sehr lange, wenn überhaupt, im Schwimmsport nicht mehr, im Deutschen nicht mehr gegeben hat. Denn die weiteren Neuzugänge sind aus Nürnberg unter anderem, hat den Trainingsstandort gewechselt, die erste 13-jährige Maggie Messel, die letztes Jahr über die 200 Meter Lagen bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften die Bronzemedaille gewann und über die 100-200 Meter Brust die Goldmedaille. Sie wird unten in den Nachwuchsgruppen natürlich dort für Verstärkung sorgen und nicht gleich ganz oben mit reinrutschen. Aber nichtsdestotrotz ein weiterer Medaillenkandidat, der hier nach Magdeburg gewechselt ist. Außerdem aus dem Westen der Republik vom SG Gladberg Recklinghausen Juliana Butler, die Goldmedaillengewinnerin über die 200 Meter Freistil, die Silbermedaillengewinnerin über die 100 und 400 Meter Freistil im Jahrgang 2009, sowie die Silbermedaillengewinnerin über 200 Meter Rücken bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und bei der Aufzählung dieser Strecken kommen ganz schöne Lukas-Mertens-Vibes hier schon auf. Auch sie hat jetzt ihre Zelte in Sachsen-Anhalt aufgeschlagen, gewann außerdem bei den Central European Countries Junior Multination Silber über die 400 Meter Freistil und gehört dem NK2-Kader an, also ein, zu Recht kann man wohl sagen, ein Talent, das sich hier in Magdeburg jetzt eingefunden hat. Aus dem Norden auf den Weg gemacht von der GHB aus Hamburg, Ivan Korolev, der ist jetzt ebenfalls in Magdeburg beheimatet, gewann DJM-Gold über die 1500 Meter Freistil, Bronze über die 800 Meter Freistil, Silber über die 400 Meter Freistil, brachte also einen ganzen Medaillensatz letztes Jahr mit in die Hansestadt. Nach Norden wurde JDM Vierter im Freiwasser über die 5 Kilometer im Jahre 2023. Und das ist mal völlig klar, dass du mit diesem Langstreckenprofil hier den Weg nach Magdeburg suchst, gerade wenn du weißt, in Hamburg ist die Zukunft noch offen. Denn dort ist der Trainer für die Nachwuchsgruppe Nikolai Evseev, der ist gegangen vom Olympiastützpunkt in Hamburg und dort ist im Moment eine Trainerstelle vakant. Und nach Maja Werner, sicherlich der prominenteste Neuzugang jetzt in Magdeburg, kommt auch aus Bayern, nicht ganz aus Nürnberg, sondern ein Stückchen weiter nördlich, nämlich aus Erlangen, hat sich Alina Bajewitsch auf den Weg gemacht und folgt damit im Prinzip den Fußstapfen von Lisa und Anna Barth, die letzte Saison aus Erlangen nach Magdeburg gewechselt sind. Ich denke mal, ihre Erfolge sind hinlänglich bekannt. Die vielfache deutsche Jahrgangsrekordhalterin, deren Saison letztes Jahr mit Sicherheit nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Sucht jetzt hier in Magdeburg einen Neuanfang, da kann ja so ein Ortswechsel mal helfen. Hatte auch letztes Jahr viel mit Schulterproblemen zu kämpfen. Da werden Erinnerungen wach an Sharon van Rovendahl, die auch nach Magdeburg kam mit vielen Schulterproblemen und dann nach intensiver Technikarbeit diese tatsächlich losgeworden ist. Und ich denke mal, die gleichen Hoffnungen wird die jetzt 15-jährige Alina hier auch hegen. Alina ist aber nicht der einzige Abgang, der Erlangen verlassen hat. Auch Laura Blumenthal-Hatz hat sich einen neuen Trainingsort gesucht und für sie ging es in den Westen der Republik, nämlich nach Dortmund, wo sie neuerdings trainingstechnisch beheimatet ist. Die Junioren-Weltmeisterschaftsteilnehmerin im Freiwasser, wo sie unter anderem mit der ein Jahr jüngeren Sydney Savannah Ferch unterwegs war und die Silbermedaillengewinnerin der Junioren-Europameisterschaften im Freiwasser in der letzten Saison, ist jetzt der Trainingsgruppe von Tobias Heinrich zugehörig. Ebenfalls ging es vermehrt wieder in die USA und damit mussten wir ein wenig Abschied nehmen von Gesichtern, die wir demnächst im deutschen Wettkampfbecken so schnell nicht mehr wiedersehen werden. Und da werden wir Finn Wendland aus Hannover unter anderem schmerzlich vermissen und Marian Plöger, die sich aus der Stuttgarter, aus der zentralen TG in Stuttgart verabschiedet hat und jetzt auch ihren Weg in die USA genommen hat. Außerdem haben die Berliner Trainingsgruppe rund um Lasse Frank einen Sportlerinnenabgang zu verkraften, nämlich Kylie Wilhelm zieht es nach einem relativ kurzen Gastspiel in der deutschen Hauptstadt auch in die USA. Sie studiert ab sofort in Harvard und verfolgt dort hoffentlich ihre schwimmerische Karriere weiter. Und Kylie Wilhelm ist auch nicht der einzige Verlust in der Berliner Trainingsgruppe, denn auch Maximilian Wagentin zieht es aus Berlin nach Frankfurt. Er ist ab sofort in der TG rund um Dirk Lange und Volker Kämmerer beheimatet in der hessischen Metropole. Wenn wir einmal jetzt im Westen sind, dann werfen wir einen Blick ins Ruhrgebiet und zwar nach Essen. Dort vergrößert sich die Trainingsgruppe rund um die Chefs Nicole Endruschat und Stefan Wittki ist der zweite natürlich. Oh Gott, Stefan, nimm's mir nicht übel. Also die Trainingsgruppe vergrößert sich jedenfalls auch und zwar Maximilian Band aus Düsseldorf hat sich der TG dort angeschlossen, ist jetzt auch in Essen im Schwimmzentrum in Rüttenscheid beheimatet, gewann letztes Jahr über die Rückenstrecken einige DJM-Medaillen. Dort trifft er auf bekannte Gesichter aus NRW, nämlich Moritz Schaller und Emre Demirdas. Die beiden Bayer-Urgesteine, zumindest so aus meiner Erinnerung, haben sich aus Essen verabschiedet, von der SG Bayer verabschiedet und sind nach Essen gewechselt. Und Moritz Schaller ist da sicherlich ein interessanter Name, denn der hatte letztes Jahr eine absolute Traum-DKM für die SG Bayer im Wuppertaler Schwimmoper. Im Osten der Republik gab es auch einen Wechsel, nämlich in Sachsen ging es aus Dresden nach Leipzig für Leni von Bonin, ganz einfach, weil in Leipzig die etwas bessere sportliche Perspektive gesehen wird und auch ein Beispiel ist hier Leni unter anderem deshalb, weil sie zeigt, dass es mit einem Standortwechsel nicht immer zwangsweise auch ein Vereinswechsel einhergehen muss, denn auf dem Mannschaftsfoto war sie sehr, sehr schön drapiert in der Mitte mit ihrem roten DSC-Trikot zwischen all diesen hellblauen, strahlenden Leipziger Leibchen, der Alliteration wegen sage ich Leipziger Leibchen und meine das an der Stelle gar nicht böse. Leni hat auch schon einiges Edelmetall bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften gesammelt. Zweimal Silber letztes Jahr hinter Noel Benkler über die 200, 400 Meter Lagen, gewann Gold über die 200 Meter Delfin und hat sich auch schon internationale Erfahrungen gesammelt und wird sich jetzt hier hoffentlich in der Trainingsgruppe einen weiteren Schritt vorwärts tun. Und last but not least, wandern wir im Osten etwas weiter nach Norden, näher ran an Berlin. Kurz vor Berlin liegt das kleine Schmuckstück namens Potsdam. Und dort gewinnt der Brustschwimmerhaufen mehr und mehr an Qualität. Er wächst und wächst und wächst und bekommt Verstärkung aus Heidelberg. Hier hat sich nämlich Emilian Hollang aus der Pfälzer Metropole verabschiedet und sich ein Zimmer im Potsdamer Internat gesichert und der Trainingsgruppe rund um sicherlich der prominenteste Name aktuell um Melvin Imodu, aber auch um all die anderen Brustschwimm- und Kraulrückengranden Ole Eidam, Christian Diener angeschlossen. Und generell ist es jetzt eine Frage, was passiert in Heidelberg sowieso? Dort hat ja Alexander Kreisel vergangene Saison seine letzte Saison absolviert, die auch ein Ende, das für die dort Anwesenden auch ziemlich überraschend und sehr, sehr schockbehaftet kam, und ein Nachfolger ist, soweit ich das zumindest weiß, dort noch nicht in Sicht oder auch sogar verpflichtet und schon in Aktion am Beckenrand. Heißt also, die Cheftrainerstelle ist weiterhin unbesetzt und damit die ranghöchste Trainerin aktuell vor Ort, Uta Brandl. Wirft aber auch das Fragezeichen auf, wie geht es weiter rund um die Leistungssportlerinnen und Sportler, um Luca Nick Armbrust und Joscha Seicho, die sich beide noch in der postolympischen Pause befinden. Aber auch Kelly Messel wird sich überlegen, was machen wir jetzt hier weiter im Schwimmsport eigentlich und wie sieht meine Zukunft aus? Ich denke mal, Unsicherheit auf dem Trainingsposten ist auch der häufigste Grund für den Wechsel der Trainingsgruppe. Und da wundert es nicht, dass Ivan Korolev den Weg auf sich genommen hat, aus Hamburg wegzuziehen und sich in Magdeburg einen Platz im dortigen Sportinternat oder wo auch immer er dort wohnt, zu suchen. Denn die Trainerstelle der TG2 ist in Hamburg unbesetzt. Heißt, unter Walter Bolognani, dem neuen Chefcoach am Olympiastützpunkt, ist Nikolai Evseev gegangen und seit ab Oktober in Mönchengladbach der Mann mit der Chefpfeife. Des Weiteren hat die SG Bayer ihren Chefcoach verloren. Michael Bria hat hingeworfen, möchte ich nicht sagen, aber hat jetzt erstmal zugunsten der Work-Life-Balance gesagt, ey, reicht jetzt auch, lange genug Trainer gewesen, viele Talente geformt, mit vielen Athletinnen und Athleten Erfolge gefeiert. Wir machen jetzt erstmal den Cut, ich brauche ein bisschen Pause, ich brauche ein bisschen Auszeit und anderen, seinen Nachfolgern, das Cheftraineramt überlassen. Und das sind alte Bekannte, die hier in seine Fußstapfen treten, nämlich mit Henning Lamberts und Mitja Zastrow stehen jetzt zwei wohlbekannte Namen und durchaus erfolgsverwöhnte Namen bei der SG Bayer in der Chefverantwortung und dürfen sich dort unter anderem um Sportlerinnen und Sportler wie Larus Thiel, Luisa Herrmann oder Gianluca Redut kümmern. Ein bisschen interessant ist da der Trainerkreis, der sich für Henning Lamberts schließt, denn er hat dort 1997 schon seine Trainerkarriere begonnen, zwischendrin die SG Essen geleitet, war Chefbundestrainer des Deutschen Schwimmverbandes für insgesamt 6 Jahre gewesen, hat sich dann dort zurückgezogen, hat sich seiner Lehrerkarriere gewidmet, war dort Realschullehrer unter anderem für Biologie und jetzt aber gesagt, ey, komm, Leistungssport war eigentlich auch eine coole Sache, so mit motivierten Jugendlichen zu arbeiten, ist ja auch vielleicht ein bisschen schöner, als in der Schule zu sein, wo man jeden Tag neuen Input liefern muss und hat vielleicht auch gemerkt, wie wahnsinnig anstrengend und fordernd der Lehrerinnenberuf ist. Hat jetzt jedenfalls die Tafel und Kreide getauscht gegen Pfeife und Badelatschen und steht wieder am Beckenrand. Sicherlich auch spannend zu sehen bei ihm, wie denn seine Methoden von vor ein paar Jahren, und da glaube ich, kann man sich schon so weit aus dem Fenster lehnen, dass seine Cheftrainerkarriere im Deutschen Schwimmverband jetzt nicht unbedingt erfolgsverwöhnt gewesen ist, wie er sich jetzt im Vereinssetting wieder durchsetzt. Damals in Essen hatte das ja sehr, sehr gut funktioniert. Des Weiteren sind noch einige Trainerstellen offen. In Chemnitz sucht man eine qualifizierte Persönlichkeit für den Landeskader und die NK2-Gruppe für die 7. bis 9. Klasse. In Halle kann man sich ebenfalls als Trainer bewerben und auch Hessen hat noch, der Hessische Schwimmverband, eine Landestrainerstelle zu vergeben. Also es ist noch reichlich Luft für neue Gesichter, für neue Namen, die hier vielleicht den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen wollen. Und es wird spannend sein zu sehen, wie sich denn die neuen Gesichter auf den jeweiligen Posten dann schlagen werden. Bereits geschlagen im übertragenen Sinne haben sich einige Sportlerinnen und Sportler im Wettkampfbecken zu dieser jungen Phase der Saison, obwohl der ein oder andere sicherlich schon 1,5 Monate unterwegs ist. Trotzdem hängt man ja meistens der Highlight-Form aus dem vergangenen Sommer noch hinterher, die man hatte bei den Deutschmeisterschaften, Jahrgangs, whatever, bei welchem Highlight auch immer man dann dort dabei gewesen ist. Nichtsdestotrotz lohnt sich ein Blick auf die Wettkampf-Highlights der vergangenen Wochen und das tun wir jetzt. Und wie bereits angekündigt, so richtig Also wenn wir nur auf die Zeiten gucken, so richtig reicht es da bei den großen, richtig schnellen Erwachsenen, möchte ich fast, also ausgewachsenen Erwachsenen, noch nicht ran an die Highlights des vergangenen Jahres. Ein bisschen anders sieht das aber im Nachwuchsbereich aus. Sprich bei den 15-, 14-, 13-Jährigen. Da gibt es bedingt durch Wachstumsschübe im Sommer und so schon wirklich beachtens- und bemerkenswerte Leistungen. Und während die Top-Athleten ja noch oft in der Sommerpause weilen oder im Bundeswehrlehrgang sind, Angelina Köhler macht noch Urlaub auf Bora Bora, Joscha Salcho genießt jetzt gerade erstmal das Leben und überlegt sich, wie es denn weitergehen soll. Maja Werner, Leonie Mertens und Nele Schulze waren zusammen beim Bundeswehrlehrgang. War es der Nachwuchs also, der sich jetzt hier in den Vordergrund schwimmen konnte und präsentieren konnte? Und der erste Termin, bei dem sowas passiert, der ein bisschen abseits des regulären Wettkampfgeschehens stattfindet, das ist Jugend trainiert für Olympia. Dort fand nämlich das Bundesfinale in Berlin statt und von dort weiter kann man sich ja für die Schulweltmeisterschaften empfehlen. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren waren das mal die Jungs rund um Johannes Hinze und Erik Friese im Jahrgang 99 von der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportschule in Potsdam, die dort irgendwo, glaube ich, dann in Südamerika unterwegs gewesen sind für die Weltmeisterschaften der Schulen. Keine Ahnung mehr, wie sie abgeschnitten haben, aber eigentlich ganz geil mit 15 Jahren dann einmal um die Welt zu jetten und dort ja, sich mit Gleichaltrigen zu messen, zu treffen, auszutauschen und fernab der Öffentlichkeit, was weiß ich auch immer, das Leben zu genießen, irgendwas zu tun. Und jetzt muss man sagen, ja, Jugend trainiert für Olympia ist so ein bisschen konzipiert als Breitensportveranstaltung. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Es geht ja darum, Jugend trainiert für Olympia, nicht die Spitze trainiert für Olympia. Das heißt, man möchte möglichst viele sportbegeisterte Kinder und Jugendliche mitnehmen. Das Format gibt es ja nicht nur im Schwimmen, sondern auch noch in anderen Sportarten. Deswegen ist das Wettkampfprogramm relativ abgespeckt. Es gibt zum Beispiel keine 200 Meter Rücken oder andere 200 Meter Strecken. Und wenn ich an die Auftritte mit meinem Gymnasium damals zurückdenke, da muss ich schon sagen, ey, das ist eigentlich eine ziemlich smarte Idee, dort nicht die ganz großen 200 Meter Knaller rauszuholen, sondern das bei 50 Metern und 20 Minuten Mannschaftsschwimmen zu belassen. Heißt aber auch, die Sprinterinnen und Sprinter werden hier klar bevorzugt. Und so war in diesem Jahr wieder die Berliner SSE Gastgeber. In der Max-Schmeling-Halle gab es dann die Abschlussveranstaltung mit einer großen Feier und alle hatten dann nochmal Spaß bei lauter Musik, Tanz und kühlen Getränken. Die Sprinter werden bevorzugt, habe ich gesagt. Und da zeigt sich jetzt eine Sache, die dann Jugend trainiert für Olympia doch sehr, sehr interessant macht. Denn werfen wir einen Blick auf den Jahrgang 2009 und die Ergebnisse über die 50 Meter Freistil, dann ist das zwar alles ein Stückchen weg von den Saisonbestzeiten aus der Saison 23-24, aber dieser Wettbewerb illustriert oder die Leistung illustrieren ganz gut die Leistungsdichte, die in der Spitze bei diesem Wettbewerb herrscht. So nahm unter anderem Nana Boateng Sekere, die deutsche Jahrgangsmeisterin über diese Strecke letztes Jahr, teil, schwamm in 26 71 auf Platz 1 der Bestenliste. Platz 3 der Bestenliste geht an Carlotta Weizmann, die über Delfin- und Lagenstreckenmedaillen gewann, bei den DJM 26,99 ihre Zeit, also nicht mal ganz 3 Zehntel dahinter. Wiederum etwas mehr als 3 Zehntel, 27,37 schwamm Marlene Wachter und damit auf Platz 5 der Jahresbestenliste 2024 über die 50 Kraul auf der Kurzbahn. Und auch Sydney Savannah Ferch, die Distanzspezialistin, musste sich über die 50 Meter hier beweisen. 27,60 ihre Zeit, Platz 7 aktuell der Jahresbestenliste im Jahrgang 2009. Also von den Top 7 schnellsten Zeiten im Jahr 2024 sind 4 bei diesem Wettkampf geschwommen worden. Und das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das macht dann auch Spaß. Man kennt sich ja und kann sich mal über die traditionellen Vereinsgrenzen hinweg austauschen. Zum einen, weil man vielleicht in der gleichen Mannschaft ist, weil man auf die gleiche Schule geht, aber unterschiedlichen Vereinen angehört. Als auch so in diesem ganzen Schulsetting ist es ja dann doch mal etwas anderes unterwegs zu sein. Zoe Ballieu aus Berlin schwamm über die 100 Meter Freistil letztes Jahr bei den DJM zur Bronzemedaille und jetzt über die 50 Kraul im Jahrgang 2011 in 27,52 auf Platz 1 der Bestenliste und damit 1,1 Sekunden schneller als noch ihre Bestzeit aus der vergangenen Saison. Da war es nämlich noch eine 28,6. Also ein ganz schöner Sprung, den sie hier gemacht hat. Gleiches gilt für Emma-Luise Breuer, die bei den DJM drei Brustmedaillen gewann dran. Die Brustspezialistin hatte auch schon auf der Kurzbahn letztes Jahr ziemlich überzeugen können und setzt diesen Trend fort. 50 Brust, ihre Strecke, 32,90, ihre Zeit bedeuten Platz 1 in der Bestenliste, 0,7 schneller als noch im letzten Jahr ihre Bestzeit auf der Kurzbahn. Die stammte auch von Jugend trainiert vor Olympia und stand bei 33,65. Also auch für sie in den letzten 12 Monaten einen großen Sprung gemacht. Dann gab es in Magdeburg den ersten Wettkampf, nämlich die Kurzbahn-Bestenermittlung des SC Magdeburg und damit die Gelegenheit für Ivan Korole, für Alina Bajewitsch, für Maggie Messel, ihren ersten Wettkampfeinsatz für den SCM zu absolvieren. Und die 13-jährige Maggie schwamm über die 100 Meter Delfin in 1:05:14 auf Platz 1 der deutschen Bestenliste, war dazu noch über die 100 und 200 Meter Lagen erfolgreich am Start. Ivan Korole, Alina Bajewitsch nutzen das Ganze so ein bisschen als Einstiegswettkampf. Auf Zeiten müssen wir jetzt nicht großartig eingehen, aber haben das erste Mal Wettkampfluft in neuem Outfit geschnuppert. Ganz anders für Johannes Liebmann, der bei den Junioren-Europameisterschaften gezeigt hat, welch schieres Potenzial in ihm steckt, mit einem deutschen Jahrgangsrekord, den er Sven Schwarz abluchsen konnte, setzt sich jetzt hier über die 100 und 400 Meter Freistil an die Spitze der Bestenliste im Jahrgang 2007. Da war er letztes Jahr schon vorne zu finden. Viel interessanter finde ich, dass er über beide Strecken eine neue Bestzeit geschwommen ist auf der Kurzbahn. Also jetzt weiß man auch natürlich, in Magdeburg so wahnsinnig groß ist der Fokus nicht auf der 25 Meter Bahn. Nichtsdestotrotz im Vergleich zum letzten Jahr hier jetzt zu Anfang der Saison direkt zu bestätigen, ey, ich bin immer noch in Shape und kann immer noch schnell schwimmen, das lässt schon mal den Blick dahin schwanken und Hoffnungen wecken, was da im Laufe der Saison noch gehen wird. Ob vielleicht sogar eine Qualifikation für die Kurzbahn-WM im Raum steht. Die gleiche Frage ergibt sich für Oliver Klement. Kurzbahn-WM, ja oder nein? Zumindest hat er schon mal seinen Hut hier bei diesem Wettkampf in den Ring geworfen. Wir erinnern uns zurück, ist noch gar nicht so lange her, dass er im Pariser Olympiabecken und aus der Seine Vize-Olympiasieger, also eine Silbermedaille aus der Seine gefischt hat und einen Finalplatz über die 400 Meter Freistil aus dem Pariser Pool gefischt hat und jetzt hier trotzdem schon wieder am Start, während andere noch ihren Urlaub genießen. Heißt es für ihn über die 400 Meter Freistil 3:48:38, Platz 1 in der Bestenliste in der offenen Klasse in dieser Saison, okay. Aber was würde das heißen über die gesamte letzte Saison? 23:24 wäre das auch immerhin Platz 6 gewesen. Und das lässt auch aufhorchen, dass da bei Olli noch ganz schön viel im Tank ist und der Leistungsabfall über die Sommermonate nicht so groß gewesen ist. Dann gab es noch in Hessen schnelle Wettkämpfe und zwar in Wiesbaden beim Cross the River Cup war es der 14-jährige Tom Hovorka, der letztes Jahr DJM-Bronze über 1500 Meter Freistil gewann und sich jetzt hier über die 100 und 200 Meter Freistil erneut in der Spitze festsetzt, zusammen mit Nils Woddo und Julian Marquardt von der SG Ruhr und aus Oberhausen ist es wieder das Trio der Kraulsprinter, die sich dort direkt am Anfang des Jahres einmal zeigen, ey, wir sind immer noch die Könige, wenn es um den Kraulsprint im Jahrgang 2010 geht. Und dann gab es noch den 36. Herbstpokal der Waspo Westend in Frankfurt. Dort hatte Maximilian Wargentin das erste Mal seinen Auftritt im Wasser für die SG Frankfurt. Das war so ein bisschen ein Durchgangswettkampf für ihn, gilt ähnlich wie für Ivan und Alina, müssen wir nicht groß drüber reden, aber sie sind aktiv im Wettkampfbecken unterwegs. Viel interessanter war aber die Zeit von Julia Franziska Kaul, die vierfache DJM-Medaillengewinnerin über die langen Kraulstrecken 200 bis 1500 Meter Freistil, schwamm jetzt hier über die 800 Freistil in 21:19 auf Platz 1 der Bestenliste in diesem Jahr und zeigt ebenfalls, dass der Sommer keine leistungsbeeinträchtigenden Spuren bei ihr hinterlassen hat. Also das war doch schon mal ein ganz guter Auftakt in die laufende Saison. Das kommende Wochenende, da kommen wir am Ende nochmal drauf, wenn wir einen Wettkampfausblick machen, hält weitere Bestleistungen und weitere Highlights sicherlich bereit. Doch bevor so ein Highlight tatsächlich ins Wasser kommen kann und bei uns auf der Anzeigetafel oder in den Ergebnislisten des DSV auftaucht, heißt es trainieren, trainieren, trainieren. Training ist zwar nicht alles, aber ohne Training ist alles nichts und darum geht es in der Wissenschaft der Woche mit den schwimmenden Musikern. Ja, und schwimmende Musiker ist das Motto der Wissenschaft der Woche mit dem wunderbaren Titel The Metronome-Based Methodology to Monitor the Stroke Length Changes in Trained Swimmers. Ein Paper, das insgesamt 8 Forschende rund um Marco Fassone aus Italien, aus Genua veröffentlicht haben im Oktober 2023 in Frontiers in Sport and Living. Das Paper habe ich euch unten in den Shownotes verlinkt. Das ist nämlich Open Access. Heißt also, schaut gerne mal rein, wenn hier das ein oder andere unklar ist oder generell, um sich vielleicht ein bisschen in so ein Paper lesen mal einzuarbeiten. Denn das ist das, wo die neuen Erkenntnisse schlummern, wo man von anderen lernen kann, wo sich Wissen verbreitert und verbreitet. Worum geht es und was ist die Motivation dieser Forschungsarbeit gewesen? Und da finde ich es grundsätzlich erstmal schön, dass die Forschenden hier gesagt haben, ey, wir gehen von einer ganz, ganz simplen Annahme aus. Es ist nämlich häufig gar nicht der irre komplizierte Gedanke und irgendwelches magisches Denken, das so Forschungsfragen aufwirft, sondern eine einfache Annahme, aus der sich dann kompliziertere Zusammenhänge vielleicht ergeben. Und die einfache Annahme beim Schwimmen ist, wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich das Ziel, wenn wir uns ins Wasser werfen und gewinnen wollen, wir möchten so schnell wie möglich von A nach B kommen. Wie ich das mache, ist ja relativ egal. Was ich aber auch weiß aus vorangegangenen Untersuchungen und aus meiner eigenen Lebenserfahrung, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich ans Autofahren denke oder ans Fahrradfahren, dann weiß ich, ich bin umso schneller, je mehr Meter ich pro Armzug oder pro Pedaltritt zurücklege. Und wenn ich das dann noch mit einer maximal hohen Frequenz mache, also mit einer maximal großen Wiederholungsrate, heißt also, aufs Schwimmen übertragen, wenn ich mit einem Kraularmzug 2 Meter zurücklege und das 20 Mal pro Sekunde mache, dann bin ich also in einer Sekunde 40 Meter vorwärts gekommen. Soweit, so einfach kann man sich das erstmal überlegen. Das Problem ist allerdings, dass in der Regel beim Schwimmen mit steigender Frequenz nimmt die Zuglänge ab, weil ich das beides nicht, dann muss ich irgendwelche Einbußen machen. Ja, ich kann mich nicht genauso schnell bewegen und hoffen, dass ich den gleichen Weg unter Wasser noch zurücklege, weil die Kraft nachlässt, weil ich nicht stark genug bin. Und dann muss ich irgendwo für mich die optimale Balance finden zwischen, ich bewege mich ganz schnell und habe aber trotzdem noch Abdruck, sodass ich Meter um Meter vorwärts komme. Ist natürlich eigentlich ein ziemlich blöder Zusammenhang, aber so ist es. Das ist die Schwierigkeit, mit der wir hier klarkommen müssen. Das heißt aber auch für uns als Zuschauende oder als Trainer, Trainerinnen, wenn wir über die 200 Meter Freistil oder die 200 Meter Rücken mal zugucken im Becken, dann lohnt es sich nicht nur darauf zu achten, wer dort eigentlich gerade vorne ist, sondern auch, wie er es schafft, dort vorne zu sein. Sprich, jemand, der mit einer irren Frequenz und mit einer kurzen Zuglänge sich über die ersten 100 Meter einen Vorsprung erschwimmt, wird wohl Probleme haben, das Ganze bis ins Ziel durchzuhalten, einfach aus verschiedenen Gründen. Auf der anderen Seite, wer die ersten 100 Meter mit Easy Speed, also mit viel Ruhe, mit einem langen Abdruck unterwegs ist, der wird es leichter haben, am Ende die Frequenz zu erhöhen und vermutlich etwas Vorteile im Schlussspurt haben und das Rennen hinten raus noch gewinnen. Und in dieser Studie geht es genau um diesen Faktor, nämlich um die Variable der Zyklusfrequenz. Und um sich dieser Frequenz zu nähern, gibt es ja verschiedene Hilfsmittel. Das kann ich mit der Stoppuhr machen, indem ich, da habe ich ja meistens so ein Frequenzmesser drin, wenn es eine etwas teurere ist und nicht die ganz günstige, da habe ich ein Frequenzmesser drin. Heißt also, ich zähle dann 3 oder 6 Armzüge, Start, Stopp, und dann sagt er mir, wie groß die Zyklusfrequenz ist. Und ich möchte natürlich, dass mein Sportler die gleiche Zeit schwimmt und dafür aber weniger Züge braucht. Dann weiß ich, er ist effizienter geworden. Und das kann man aber nicht nur mit der Stoppuhr machen, sondern es gibt mehr und mehr technische Hilfsmittel, die den Trainerinnen und Trainern dabei helfen, den Fortschritt zu tracken. Und die Forschenden zitieren hier eine Studie, die insgesamt 298 Schwimmtrainerinnen und Trainer untersucht hat, mit einem massiven Überhang auf der männlichen Seite, 245 Männer und 53 Frauen, aus den USA, die gesagt haben, ey, ich möchte gerne, also diese technischen Hilfsmittel helfen mir dabei, zu erkennen, wo noch Defizite sind und wo Vorteile sind bei meinen Schwimmerinnen und Schwimmern. Und um diese Hilfsmittel auch wirklich einzusetzen, ist es mir persönlich als Schwimmcoach, das war der Ausgang dieser Studie, besonders wichtig, dass sie einfach zu benutzen sind, sie müssen leicht erreichbar sein und ich muss die Datenlage einfach interpretieren können. Und Nachteilig wirkt es sich aus oder mangelhaft auf die Motivation, wenn das Ganze sehr teuer ist, wenn das Ganze sehr aufwendig ist, also wenn irgendwelche Zeitlimitationen sind und wenn es sehr, sehr schlecht nur zugänglich ist oder ich dort einen riesen Punk machen muss, damit ich das überhaupt anwenden kann. Und das haben sich die Forschenden jetzt hier zu Herzen genommen und haben gesagt, okay, was ist denn ein möglichst einfaches Hilfsmittel, um meinen Sportler dazu zu bringen, mit einer gewissen Frequenz zu schwimmen, und sind hier darauf gekommen, dass es inzwischen Möglichkeiten gibt, einen bestimmten Takt für die Sportlerinnen und Sportler vorzugeben, nämlich mit Hilfe eines Metronoms, das einen Rhythmus vorgibt, einen Piepton in einer vorgegebenen Frequenz an den Sportler übermittelt. Und das ist relativ einfach, so ein Tool, das klemmt man sich unter die Badekappe, stellt vorher ein, ey, in welchem Rhythmus soll das ganze Ding piepen. Und dann gibt es alle, keine Ahnung, jede Sekunde gibt es dann einen Ton von sich. Und die Schwimmerinnen und Schwimmer werden dann ganz automatisch angehalten, ihre Bewegungen mit dem Metronom zu synchronisieren. Das macht der Mensch einfach ganz gerne, sich an einen vorgegebenen Rhythmus anpassen. Das kennt man ja, wenn man mal joggen geht mit Musik oder wenn man in einem Orchester spielt, dann versuchen irgendwann alle im gleichen Rhythmus zu ticken oder sich der Musik eben anzupassen. Also geht es jetzt hier darum, welchen Einfluss hat denn dieses Metronom auf das Frequenzverhalten der Schwimmerinnen und Schwimmer? Und das haben sie mit insgesamt 13 Sporttreibenden untersucht, die im Durchschnitt 16 plus minus 2 Jahre alt waren, 7,5 Jahre schon trainierten und mit 4 bis 6 Einheiten pro Woche, also 8 bis 12 Trainingsstunden und 6 Kilometer je Einheit unterwegs waren. 50 Meter Freistil-Bestzeit lag bei 26 bis 28,5 Sekunden, also ist schon relativ gut trainiert. Das schwimmt nun nicht mal ebenso aus der lockeren Hüfte. Und haben jetzt hier an zwei Messzeitpunkten ihre Daten aufgenommen. Einmal Preseason vor der Saison und einmal 2 Monate danach, als das Training schon 2 Monate angelaufen war. Und die Aufgabe war es, 3x50 Meter Kraul so schnell wie möglich zu schwimmen. Und das erste Mal war das Ganze komplett ohne Hilfsmittel. Also sie haben den Sportlern gesagt, ey, hier stoß dich vom Beckenrand ab, tauch ein bisschen und dann schwimm so schnell du kannst rüber auf die andere Beckenseite. Und da haben sie dann einen Intrastroke-Intervall daraus berechnet, sprich gestoppt, wie lange braucht der Sportler von Auftauchen des Kopfes, also haben die Tauchphase exkludiert, ausgeschlossen, sprich vom ersten Armzug bis er an der Wand ist, haben diese Zeit genommen, durch die Zahl der Armzüge geteilt und haben dann einen Parameter hier ausgerechnet. Dann haben sie als zweites die so bestimmte Frequenz genommen. Also sie haben vorher die Zahl der Züge dividiert durch die Zeit, die die Sportlerinnen gebraucht haben. Daraus kann man ja dann eine Frequenz ausrechnen und haben dann diese Frequenz genommen, ins Metronom eingespeichert und das den Schwimmerinnen und Schwimmern vorgegeben und nochmal schwimmen lassen. Und haben dann im dritten Schritt, also in der dritten Messung, die Zykluszeit 5% schneller gemacht. Wieder ins Metronom eingehackt und dann die Schwimmerinnen damit schwimmen lassen und geguckt, okay, was passiert hier eigentlich mit der Zeit. Dabei haben sie folgende Erkenntnisse gesammelt. Zum einen, beim Schwimmen ohne Metronom war es so, dass die 50 Meter Zeit bei der ersten Messung 31,0 Sekunden betrug, bei der In-Season, also nach 2 Monaten Training, betrug die Zeit 30,6 Sekunden. Das heißt, die Schwimmerinnen und Schwimmer sind dort erstmal schneller geworden. Des Weiteren gab es keine Änderung der Zykluslänge, die lag bei 1 Meter, und auch keine Änderung der Zykluszeit, die lag bei 0,6 Sekunden je Zyklus. Etwas anders gestaltete sich das bei dem Schwimmen mit Metronom. Denn hier vergrößerte sich die Zykluslänge zwischen den beiden Messzeitpunkten sowohl bei 100% als auch bei der 95% Zykluszeit. Heißt also, bei gleicher Frequenz wird mit einer höheren Zykluslänge geschwommen, was dazu führt, dass die Zeit dann auch schneller wird. Außerdem unterscheidet sich die Zykluslänge innerhalb der Saison zwischen den 100 und den 95%. Das tut sie vor der Saison nicht. Heißt also auch, bei 95% wird die Zykluslänge in der Saison dann etwas kürzer, damit die Sportlerinnen und Sportler sich schneller bewegen können, also die schnellere Frequenz anpassen können. Und sinnvollerweise verändert sich auch die Zykluszeit zwischen 100 und 95%. Das heißt, einmal bei 100% beträgt sie 0,63 Sekunden und bei 95% beträgt sie 0,61 Sekunden, sowohl vor der Saison als auch innerhalb der Saison. Da ist also keine Veränderung messbar. Heißt also auch, wir stellen hier jetzt überhaupt erstmal fest, dass der Einsatz vom Metronom den gewünschten Effekt hat. Die Sportlerinnen und Sportler versuchen sich an diese Frequenz anzupassen, sicherlich auch bedingt durch die Aufgabe, aber es ist erstmal ein valides Tool, um überhaupt Einfluss zu nehmen auf die Zyklusfrequenz. Des Weiteren erkennen die Forschenden und wir damit auch in dieser Studie, dass die lineare Abhängigkeit zwischen Zykluslänge und Frequenz hier bestätigt wird. Heißt also, je höher die Frequenz, desto kürzer wird die Zykluslänge. Das ist immer etwas, woran ich arbeiten muss und arbeiten möchte als Trainer, als Sportler, als irgendwie Involvierter, der an einer Leistungsverbesserung ein Interesse hat. Was sie aber auch gemerkt haben jetzt hier, die Forschenden, ist, dass die Teilnehmenden nicht in der Lage waren, die vorgegebene Frequenz bei 95% zu halten. Also da wurde zwar eine Frequenz vorgegeben, die die Sportlerinnen und Sportler schwimmen sollen, aber die waren sie nicht in der Lage wirklich zu erreichen. Und das schreiben sie fehlender Muskelkoordination bzw. fehlender Kraft zu. Das heißt, sie sagen, wenn die Sportlerinnen und Sportler nur etwas kräftiger wären, dann könnten sie auch die etwas höhere Frequenz ja halten. Also kam jetzt hier im Wesentlichen eigentlich raus, dass das Metronom, also ein Rhythmusgeber, ein Taktgeber, ein gutes Trainingsmittel ist, um Einfluss zu nehmen auf die Zyklusfrequenz. Also die Sportlerinnen und Sportler reagieren da sehr, sehr gut drauf und damit auch eine Rückmeldung zu bekommen. Was passiert eigentlich, wenn ich die Frequenz erhöhe? Bis wohin sind die Sportlerinnen und Sportler denn in der Lage, diesem Rhythmus überhaupt zu folgen und da vielleicht dann auch den Fortschritt über die Saison hinweg zu tracken und das immer wieder im Training einzusetzen? Denn dieses Metronom, das war jetzt auch mit die Erkenntnis, ist ein Tool, das einfach einzusetzen ist und genau viele der Benefits liefert, die die Trainerinnen und Trainer im Vorfeld als wichtig für den Einsatz von solchen technischen Hilfsmitteln beschrieben haben. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode angekommen und ich möchte euch nicht entlassen, ohne einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wir holen die Chlorkugel raus, wobei die gar nicht so nebulös ist, wie das sonst manchmal der Fall ist. Denn was erwartet uns am kommenden Wochenende im Wettkampfbecken? Und da sind es Minimum zwei, vielleicht noch ein dritter Standort, die für Furore sorgen können. In Wuppertal finden die Swim Opera Classics in der, ich weiß gar nicht wie vielten Auflage inzwischen statt. Es könnte die sechste Auflage inzwischen sein. Bei der ersten war ich selber noch als Trainer auch mit dabei, bei der zweiten und dritten auch. Und inzwischen ist das Format, glaube ich, etwas kürzer. Man hängt nicht mehr ganz von morgens 7 bis abends 20.30 Uhr in der Halle rum. Egal, die Swim Opera Classics ziehen immer wieder namhafte Athletinnen und Athleten an. Nicht nur, weil die Arena echt ein Schmuckstück ist. Und wenn ihr dort mit vor Ort seid, in der Nähe seid, dann kann ich euch empfehlen, holt euch ein paar Tickets fürs Finale, setzt euch auf die Zuschauertribüne, nehmt ein Popcorn, nehmt eine Dose Bier mit, was auch immer euch den Abend vielleicht unterhaltsam gestaltet und guckt euch die Finals an. Das erwarten euch die Olympiateilnehmer Melvin Imodu, die schnellste Frau über die 100 Meter Freistil auf der Kurzbahn der letzten Saison, Nina Sandrin-Jazzi. Es ist Simon Reinke mit dabei, der JDM-Teilnehmer, Peer Möller, Leo Leverkus, also durchaus schon namhafte Schwimmerinnen und Schwimmer, die hier ihre erste Duftmarke in der Saison hinterlassen wollen. In Berlin gibt es den International Swim Cup mit den Olympiateilnehmern Ole Braunschweig und Nele Schulze, die sich ins Wettkampfgetümmel stürzen. Dazu gibt es Nils Nolte, der zusammen mit Larus Thiel in Wuppertal ins Fernduell tritt und auch Leonie Kuhlmann wird sich in ihren Wettkampfanzug werfen und hier nochmal durch die Berliner SSE schwimmen. Vom International Swim Cup, wenn ihr nicht in Berlin seid, gibt es auch einen Livestream, über den ihr mindestens die Wettbewerbe verfolgen könnt. Dann gibt es in Hamburg im Norden an der Elbe den Hamburger Sprint Cup, der unter anderem Ramon Klenz angezogen hat, der sich hier mit der norddeutschen Konkurrenz messen wird. Und in den diversen Regionalschwimmbädern oder Schwimmbädern gibt es diverse DMSJ-Bezirksentscheide, wo es mannschaftlich geschlossen mit hoffentlich lautstarker Unterstützung eurer Teamkameraden am Beckenrand, eurer Staffelkameraden um schnelle Zeiten geht, um sich für die nächsthöhere Ebene nach dem Bezirksentscheid kommt ja in der Regel noch der Landesentscheid, bevor es dann zum Bundesentscheid Anfang Dezember geht, gilt, sich zu qualifizieren. Für mich persönlich geht's morgen Nachmittag nach Bamberg, nach Bayern runter zum Sprecherlehrgang des Bayerischen Schwimmverbandes. Wir hören uns mal an, was es dort zu lernen und zu erleben gibt. Davon werde ich nächste Woche sicherlich ein wenig berichten können. Egal wo ihr seid, ich wünsche euch gutes Gelingen im Wettkampfbecken, außerhalb des Wettkampfbeckens, was auch immer ihr euch vorgenommen habt, immer dran denken, der Schweiß von heute ist der Erfolg von morgen. Bleibt gesund und seid nett zueinander. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. PS, diese Folge mal wieder mit freundlicher Begleitung von Graf Benji.